Um bestimmte Verfahren reißen wir uns nicht. Das hat Andreas Voskuhle am Wochenende gesagt, und gemeint hat der Präsident des Bundesverfassungsgerichts damit ein NPD-Verbotsverfahren. Aber seine Arbeit ist, wie er auch sagte, kein Wunschkonzert. Das Gericht wird sich mit einem Verbotsantrag befassen müssen, denn der Bundesrat hat sich darauf bereits geeinigt. Politisch ist es aber umstritten. Die Bundesregierung will nicht mitklagen, und ob der Bundestag mitzieht, ist unklar. Die SPD will einen entsprechenden Antrag stellen. Morgen berät der Bundestag darüber, die Union will ablehnen. Neben all dieser politischen Uneinigkeit über einen erneuten Anlauf für ein NPD-Verbotsverfahren steht aber auch die Frage im Raum, was würde sich ändern durch ein NPD-Verbot? Wir gehen dem am Beispiel Mecklenburg-Vorpommern nach. Dort ist die rechtsextreme Szene von der NPD unabhängig und in fester Hand der Freien Kameradschaften. Das berichtet Thilo Schmidt, der für uns mal wieder den oberen rechten Rand Deutschlands besucht hat, der diesmal aber ein wenig besser gelaunt zurückgekehrt ist als bei seinen Besuchen zuvor.
Anklam in Ostvorpommern. In einem ehemaligen Möbelhaus im Zentrum hat Michael Andrejewski sein Bürgerbüro. Andrejewski sitzt seit 2006 für die NPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Einem möglichen Verbot der NPD sieht er gelassen entgegen.
Das hätte keine allzu großen Auswirkungen. Es würde wahrscheinlich sogar die Aktivitäten vor Ort verstärken und dafür in der Fläche verringern. Denn stellen Sie sich mal vor, aus welcher Zeit das Parteiverbot ist, aus den 50ern. In den 50ern, Sozialistische Reichspartei oder KPD, wenn sie da verboten wurden, was konnten sie da schon machen? Eine Schreibmaschine, Flugblätter schreiben und vielleicht vervielfältigen auf primitive Art und Weise. Heute in einer Stadt wie Anklam reicht ein Computer und ein Drucker. Dann drucken sie sich ihre 5000 Flugblätter selber, schreiben die selber, verteilen die selber. Das können sie sogar alleine machen. Sie brauchen hier auf engem Raum keine Partei mehr.
2003 zog Andrejewski aus Hamburg nach Anklam. Trotz des Wahlerfolges bei der Landtagswahl 2006 und dem Wiedereinzug der NPD 2011 ist es die Gegend um Anklam, in der Andrejewski den Schwerpunkt seiner Arbeit zu sehen scheint. Propaganda verteilen, Gespräche am Gartenzaun. Nebenbei bietet Rechtsanwalt Andrejewski den Anklammern seit Jahren eine kostenlose Hartz-IV-Beratung an. Für all das braucht er die Partei nicht und denkt schon an die Zeit nach der NPD.
Erstmal als Person, auch als kleinere Gruppe vor Ort. Die hätte man ganz gut im Griff in einer Stadt wie Anklam, ein halbes Dutzend Leute, dann sind sie hier in der Macht. Für mich liegt der Schwerpunkt auf der lokalen Aktivität, weil man mit einem Verbot immer rechnen muss. Es kann auch noch irgendeinen juristischen Supertrick geben, dass sie das doch noch hinkriegen. Das heißt, sie dürfen sich ja nicht darauf verlassen, dass sie mit der Partei immer weitermachen können. Irgendwann ist die weg, dann brauchen sie Plan B. Und ich lebe schon halb in Plan B.
Der Plan B ist offenbar schon lange vorbereitet worden in Mecklenburg-Vorpommern. Fast meint man, hier gäbe es gar keinen Plan A. So geht das Gerücht, das erste, was sich Michael Andrejewski nach dem Einzug in den Landtag von seinen Diäten gekauft habe, sei eine Druckmaschine gewesen für seine Arbeit in Anklam.
Das ist richtig. Ich sehe zu, dass ich Ersparnisse aufbaue, und das sind meine Diätenersparnisse, an die kommen sie nicht ran nach einem Parteiverbot. Und wir sehen auch zu, dass wir uns möglichst viel Infrastruktur kaufen, und zwar nicht von Parteigeldern, sondern von Abgeordnetengeldern. Auch das ist alles Privateigentum, das hier ist Privateigentum.
Andrejewski zeigt auf dem ehemaligen Möbelmarkt, in dem neben dem NPD-Bürgerbüro noch seine Kanzlei und der Pommersche Buchdienst sitzt, ein rechter Szenebuchhandel, den die Eigentümer des Hauses betreiben.
Das gehört nicht der Partei, da ist auch kein Parteigeld drin, sodass das alles bleibt. Das hier würde bleiben, es würde nur der mittlere Teil dieses Schildes wegfallen. Dafür würde ich eben mein Rechtsanwaltsschild größer machen.
Die Eigentümer des Hauses sind einflussreiche Rechtsextremisten der Region, Enrico Harnisch und Alexander Wendt. 2007 kauften sie die leerstehende Immobilie mitten in Anklam. Und keiner hat es bemerkt.
Die NPD mit dem Büro von Michael Andrejewski, also praktisch das Bürgerbüro vor Ort, ist dort Mieter. Und das ist auch das System, wie es in Mecklenburg-Vorpommern funktioniert,
sagt Günter Hoffmann, der 1998 in die Nähe von Anklam zog. Seither ist er hauptberuflich Netzwerker und Aufklärer gegen Rechtsextremismus.
Es laufen die Fraktionsgelder eben über Mieten, über Investitionen oder sonst was, direkt in die Strukturen der freien Szene. Also für uns hier in Mecklenburg-Vorpommern wird sich durch ein NPD-Verbot am Grundproblem nichts ändern. Die Basis für eine sofortige Weiterführung dieser Politik, teilweise dann eventuell auch mit deutlich radikaleren Inhalten, die ist gelegt.
Immer wieder mahnt Hoffmann, das Problem, das die Region hat, wenigstens zur Kenntnis zu nehmen. Das aber täten längst nicht einmal alle Kommunalpolitiker. Eine Distanzierung von Andrejewski, der nicht nur Landtagsabgeordneter, sondern auch NPD-Stadtverordneter ist, fällt auch Anklamer Stadtvertretern schwer.
Das Problem stellt sich fast schon umgekehrt, dass Andrejewski damit beschäftigt ist, die Vereinnahmungsversuche sogenannter demokratischer Politiker irgendwie abzuwiegeln. Es ist ja nicht umsonst, dass er bei Stadtvertretersitzungen mit der größten Stadtratsfraktion zusammensitzt. Dort ist es tatsächlich so, dass gewisse Kräfte auch tatsächlich der Meinung sind, an sich hätte er doch bei uns viel besser aufgehoben. Das ist ein intelligenter Jurist, dessen Argumentation bestechend wirkt. Und Andrejewski ist da tatsächlich teilweise auch wirklich auf Distanzierung bemüht, weil er an sich mit diesen Leuten, die er ja so als solches nicht akzeptieren kann, teilweise eben auch schon fast vereinnahmt werden soll.
Der Anklammer CDU-Stadtverordnete Marco Schulz verteidigt die NPD-Abgeordneten sogar öffentlich, nachdem Anklams parteiloser Bürgermeister Michael Galander die Kungelei zwischen CDU und NPD anprangerte. Schulz schrieb im Dezember 2012 in einem Weblog der CDU, Bürgermeister Galander müsse sich die Frage gefallen lassen,
ob wir tatsächlich Menschen zwanghaft meiden wollen, nur weil sie einer anderen, momentan noch legalen Partei angehören. Ich erinnere gern an das Dritte Reich. Dort wurden solche Bürger letztlich sogar markiert, damit jeder sehen konnte, dass dieser Mensch wegen seiner Anschauung bzw. Religion ein Staatsfeind ist.
Im Klartext, hier hat ein CDU-Politiker die Ausgrenzung von NPD-Stadtverordneten mit der Judenverfolgung in der Nazizeit verglichen. Ob man derartige Konflikte los ist, wenn die NPD einmal verboten ist? Diese Konflikte, die auch dank der allgegenwärtigen Präsenz der NPD gelegentlich in Anklam ausgetragen werden? Ein Irrglaube, sagt Günter Hoffmann.
Das ist in Mecklenburg-Vorpommern wirklich anders. Also die NPD ist da tatsächlich nur ein Deckmäntelchen, was sich die freien Kräfte übergestülpt haben, um ihre Ziele zu verfolgen. Das stellt sich in anderen Bundesländern vollkommen anders dar. Meinetwegen in Sachsen, wo sie auch im Landtag vertreten sind, da ist die NPD tatsächlich mit einer Schaltstelle, was Organisation angeht, wobei dort eben auch die Konflikte zwischen freier Szene und NPD offener zutage treten. Das haben wir hier ja nicht, weil den freien Kräften praktisch nichts an NPD gegenübersteht, sondern die sind wie eine feindliche Übernahme. Die freien Kräfte beherrschen hier das Label NPD.
Parchim im Westen von Mecklenburg-Vorpommern. Vor einigen Jahren ist der Hamburger Neonazi Christian Worch in eine kleine Dachwohnung im Zentrum der Stadt gezogen. Worch ist ein Multifunktionär der deutschen Neonazi-Szene. Er gilt zugleich als erklärter Feind und Kenner der NPD.
Interessanterweise weist seit dem erstmaligen Einzug in den Landtag von Mecklenburg-Vorpommern der Landesverband der NPD in Mecklenburg-Vorpommern keinen Cent Mandatsträgerabgaben auf.
Tatsächlich haben die Landtagsabgeordneten nichts von ihren Diäten an die Partei abgeführt, was in anderen Parteien und auch bei den sächsischen NPD-Abgeordneten üblich ist. Und was Parteien in der Regel auch von ihren Abgeordneten erwarten.
Es wird nicht privat behalten. Und jetzt spekulieren wir einfach mal ein bisschen. Dafür gibt es keine Belege, das ist einfach nur reine Vermutung.
Ein Neonazi als Kronzeuge, der Auskunft gibt über die Struktur der NPD in Mecklenburg-Vorpommern? Christian Worch gilt als auskunftsfreudig gegenüber Journalisten. Außerdem hat er im letzten Jahr die Partei Die Rechte gegründet, die in Konkurrenz zur NPD treten soll.
Wir nehmen an, dass die Abgeordneten der NPD im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern im Endeffekt für politische Zwecke ähnlich viel Geld abgeben wie die sächsischen NPD-Abgeordneten mit ihren offiziellen Mandatsträgerabgaben, sagen wir ungefähr 50.000 Euro im Jahr. Und das schon seit insgesamt 6 Jahren. Also da kommt eine ganze Menge zusammen. Das läuft nur nicht über die Bücher der NPD. Dafür wird dann beispielsweise vielleicht mal so ein LKW gekauft. Tatsächlich gehört aber einer Privatperson. Sollte die NPD verboten werden, dann wird es schwierig, ihn mit in die Vermögensmasse der NPD zu rechnen.
Im Gegensatz zu anderen Landesverbänden funktioniere ein derartiges Gebaren in Mecklenburg-Vorpommern, sagt Worch.
Weil eben der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern ganz anders funktioniert als alle möglichen anderen Landesverbände. Das interessiert in Mecklenburg-Vorpommern vom Stammpersonal der NPD überhaupt keinen, weil die kennen sich alle untereinander. Woanders würde das die NPD durchaus interessieren, das ist gar keine Frage. Aber woanders funktioniert es dann eben auch anders, weil dort diese Geschlossenheit und dieses relativ unbedingte, geradezu sektenhafte Vertrauen nicht vorhanden ist.
Verblüffend ähnlich die Analysen der extremen Rechten und ihrer Gegner. Auch Günter Hoffmann, der die rechte Szene rund um Anklam in Ostvorpommern seit Jahren beobachtet, netzwerkt und aufklärt, weist auf die Besonderheiten Mecklenburg-Vorpommerns hin und warnt darum sogar vor einem Verbot der NPD.
Klar, die Kommunalarbeit würde dann nicht mehr unter dem Label laufen. Was aber vom Selbstverständnis her der rechten Szene und ihrer Strukturen her an sich keine Rolle mehr spielt. Es würde sicher in der Wahrnehmung der übrigen Kommunalpolitiker, der Kreistagspolitiker sich etwas ändern, dahingehend, dass die Gefahr als solche nicht mehr wahrgenommen wird. Wir werden ganz sicher damit zu tun haben, dass dann bei kommunalpolitischen Wahlen Bürgerlisten aufgestellt werden, Einzelkandidaten und ähnliches drasseln. Aber dann der Nachweis einer verfassungsfeindlichen Gesinnung oder sonst was deutlich schwerer wird. Bisher ist ja die NPD tatsächlich das Label, das sogar der einfachst Gestrickte noch einordnen kann, da handelt es sich um Rechte. Fällt diese Geschichte weg, wird es deutlich schwieriger. Es wird für Beratungsinstitutionen schwieriger. Es wird für engagierte Kommunalpolitiker vor Ort schwieriger, die Problematik deutlich zu machen.
Schon jetzt gäbe es in den Orten, in denen rechtsextreme Kommunalpolitiker agieren, die nicht für die NPD auftreten, keine Auseinandersetzung mit dem rechten Potenzial.
Ganz aktuelle Geschichte aus einer größeren Gemeinde hier in der Region. Dort wurde zum ersten Mal im Verfassungsschutzbericht die rechten Strukturen vor Ort erwähnt. Erst in diesem Moment, als es im Verfassungsschutzbericht stand, haben sich dann Bürgermeister und Gemeindevertreter zu dem Problem bekannt. Als dann der Verfassungsschutzbericht zurückgezogen wurde wegen anderer Gründe, weil dort linke Initiativen, die dort erwähnt wurden, dagegen geklagt haben, war dort auch sofort wieder das Problem, wie der Verfassungsschutzbericht ist zurückgezogen, also ist es nicht mehr belegt, also müssen wir eventuell auch unsere Erklärung zurückziehen. Mit diesem staatsautoritären Verständnis ist es dann tatsächlich so, was nicht im Verfassungsschutzbericht steht, existiert auch nicht. Und dann wird auch kein Beratungsbedarf artikuliert.
Längst hat die rechte Szene erkannt, wie man eine Region erobert. Und nirgendwo sonst in Deutschland gelingt ihr das so gut wie in Vorpommern. In manchen Dörfern sind sie Respektspersonen, anerkannte Arbeitgeber. Das geht schon Jahre so und hat sich weiter verfestigt, sagt Hoffmann.
Das klassische Beispiel ist Dirk Ballmann in Löcknitz, der dort mit seiner Firma auch als Sponsor des örtlichen Fußballvereins auftritt, wo nicht mal der Kreissportbund oder der Kreisfußballverband Schwierigkeiten damit hat, weil sie sagen, Politik und Sport ist zu trennen. Er ist neulich vollkommen unbehelligt als Schiedsrichter bei einem Jugendspiel aufgetreten, wird vom Verband überhaupt nicht in irgendeiner Weise in Frage gestellt. Und das sind halt so diese kleinen Schritte. Erst ein Unternehmen gründen, dann als Sponsor auftreten, dann als Schiedsrichter auftreten, dann Kreistagsabgeordneter und ähnliches. Er tritt für die NPD an, kommt aber ursprünglich eben auch aus den freien Zusammenhängen. Und da haben wir jetzt eben auch nur die Labelprägung NPD, was es noch irgendwie deutlich machen kann, wessen Geist das Kind es ist. Wenn diese Labelprägung nicht mehr da ist, dann ist es tatsächlich eben ein Unternehmer vor Ort, der gegebenenfalls auch mal mit polenfeindlichen Äußerungen irgendwie auffällig wird. Aber das ist ja auf eine Art und Weise immer noch so ein unausgesprochener Konsens in der Region.
Für eine Stellungnahme ist Ballmann mehrfach vorbestraft nicht zu erreichen. Womöglich hat er eine Abneigung gegen Journalisten. Einen bezeichnete er als Judensau und wurde dafür 2011 zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Region galt Beobachtern lange Zeit als verlorenes Terrain. Doch gerade keimt etwas, das Hoffnung macht.
Es passiert im Moment was. Also wenn man beispielsweise nach Pasewalk guckt mit dem Pasewalker Bündnis. Wir haben jetzt tatsächlich langsam eine Stimmung, eben auch im ländlichen Raum, dass sich in zunehmendem Maße Leute, denen, also einmal das Verhalten eben auch der Kommunalpolitik und der Verwaltung im Umgang mit Rechtsextremismus auf den Geist geht. Zum anderen, dass sie aber auch ihre eigene Verantwortung sehen. Und aus ihrer Vereinzelung herausgekommen sind.
Omas mit Kindern, Schüler, Studenten. 2000 Leute sind dabei. Wir spüren ihren Stolz, dass erstmals alle Orte der Umgebung sich gemeinsam gegen die Rechtsextremen stellen.
Das Pasewalker Bündnis war die Reaktion auf das Pressefest der NPD-Zeitung Deutsche Stimme, das in Viereck, einer Ortschaft vor den Toren Pasewalks, geplant wurde. Einer der Initiatoren des Bündnisses ist Pasewalks Bürgermeister Rainer Dambach.
Naja, es ist natürlich in so einer Region schwierig, Leute zu mobilisieren. Und in der Vergangenheit hat man das zwar versucht, aber man hat sich eigentlich entschieden zu sagen, naja, wir schauen mal weg, das geht ja vorbei und das ignorieren wir und wir beachten das gar nicht. Damit werden wir die nur auf, wenn man die beachtet und wenn man denen also so viel Aufmerksamkeit zukommen lässt. Das ist ein Argument, das hat aber natürlich auch ein bisschen so mit, ich sag's mal, Feigheit so zu tun. Aber es ist bequem und geht vorbei und dann ist gut. Das gibt es übrigens immer noch. Nur damals war dann so, aufgrund dieser Dimension des NPD-Pressefestes in Viereck, das konnte man nicht so einfach ignorieren. Ich glaube, es ist dadurch auch gelungen, mal dieses lange Schweigen zu durchbrechen.
Es war eine Initialzündung, die Beobachter kaum mehr für möglich gehalten hatten. Wie Günter Hoffmann ist Dambach Süddeutscher, der eine Weile in Berlin lebte und dann nach Nordosten aufs Land gezogen ist und ebenfalls das Schweigen lange Zeit ertragen musste.
Es war sicherlich so ein Aspekt, dass viele Leute gesagt haben, es reicht jetzt, jetzt ist gut. Und es hat aber auch dazu geführt, wo die Leute gesehen haben, sie sind nicht die Einzigen, die sich jetzt damit auseinandersetzen. Das hat man vorher manchmal so das Gefühl gehabt, ich finde es ja Mist, was in meinem Dorf passiert, was die da machen, da feiern sie ein Lagerfeuer und ansonsten was, ihre Events. Und ich ärgere mich drüber, aber keiner kümmert sich sonst drum. Und hier hatten die Leute dann auch mal gesehen, halt, stopp, wir sind ja nicht alleine. Und das war ein ganz wichtiger Aspekt von diesem Bündnis. Das hat eine Eigendynamik dann bekommen. Die Leute haben gemerkt, Menschen, es bewegt sich was, endlich bewegt sich was. Ganz viele haben gesagt, endlich bewegt sich was.
Die Pasewalker luden zu Organisationstreffen ein, banden Kirchen, Parteien, Vereine ein. Ihr Ziel war bald klar. Ein Demokratiefest und eine Demokratiemeile, eine Menschenkette von Pasewalk bis Viereck. 4 Kilometer Menschenkette in einer Region, in der zuvor kaum etwas passiert ist und das noch mitten in den Sommerferien und unter Zeitdruck.
Es ging ja innerhalb von 4 Wochen, wenn wir damals, wo die Idee mit der Menschenkette aufkam und wir gerechnet haben, also wenn es jetzt mindestens 2000 werden, dann ist es schlecht. Ich hätte es damals nicht geglaubt, dass wir also in der Region sogar mehr wie 2000 zusammenbringen. Es waren immerhin sind rund 4 Kilometer, wo die Menschenkette dann stand. Ich bin ja selber da mit dem Fahrrad lang gefahren und es war so ein tolles Erlebnis. Und es waren also unheimlich viele Menschen, auch normale Bürger, die sich vorher nicht getraut hätten. Und das war eigentlich das Bemerkenswerteste bei der Aktion.
Das ARD-Morgenmagazin berichtete und fand einen glücklichen Günter Hoffmann in der Menschenkette.
Und dann entdecken wir ihn in der Menschenkette. Einen, der über beide Ohren strahlt. Er heißt Günter Hoffmann. In der Region kennt man ihn als den, der alles über die Neonazis weiß.
Wahnsinnserfolg oder wie sehen Sie das?
Das ist ein super Erfolg. Also ich meine, ich bin so lange jetzt in dem Geschäft drin und auf so einen Moment habe ich immer gewartet. Und das seit 15 Jahren. Also ich bin nur begeistert.
Weshalb?
Dass die Leute jetzt wirklich auf die Straße gehen, dass sie sich trauen, dass sie ihre Angst überwunden haben, das ist, glaube ich, ein Zeichen, was ganz, ganz lange nachhält. Und jetzt können wir anfangen, die Problematik richtig ernsthaft anzugehen.
Das ist einfach aus dem Boden gewachsen, aus einer Fruststimmung über dieses ungehinderte Breitmachen von den Rechten hier in der Region, dass man da eigentlich nichts Vernünftiges entgegensetzen konnte. Und die Idee war sicher nicht von Anfang an, das muss jetzt eine Langzeit wirken, aber es wurde dann schon vor den Veranstaltungen, aber auch vor allem in der Auswertung der Veranstaltung diskutiert. Okay, das war jetzt schön, aber man kann es jetzt nicht dabei bewenden lassen. Wichtig ist, dass man die Dynamik, die man jetzt daraus gewonnen hat, auch weiterträgt und die Ideen dann weiter ausbaut, weil durch das, dass man einmal jetzt eine Demokratiemeile, ein Demokratiefest gemacht hat, verschwindet ja das rechtsextreme Gedankengut hier nicht aus den Köpfen. Ja.
Und auch durch ein NPD-Verbot verschwindet das rechtsextreme Gedankengut nicht. Günter Hoffmann macht ein NPD-Verbot auch aus einem weiteren Grund Sorge. Das Problem könnte im politischen Berlin damit als gelöst markiert werden und als nicht mehr existent. Und damit könnten auch die Fördergelder für Beratung und Demokratieförderung gestrichen werden.
Das scheint mir auch mit die Hauptmotivation für ein NPD-Verbot zu sein, dass die Gelder der Bundesregierung, die momentan ja noch zur Verfügung stehen, auch wenn es da inzwischen eben auch mit der Bereitstellung für 2014 schon große Schwierigkeiten gibt, dass man tatsächlich denkt, über ein NPD-Verbot könnte man diese Gelder einsparen und den Initiativen bzw. den Beratungsinstitutionen vor Ort auch das Wasser abdrehen. Also das ist sicher im Hintergrund eine Motivation, die überhaupt zu diesen NPD-Verbotsdiskussionen geführt hat.
Dann, und das ist vielleicht die größte Gefahr, müsste man wieder bei Null anfangen. Und die Bedrohung von rechts wäre größer als zuvor.
Ein Mäntelchen auf Zeit. Der Länderreport von Thilo Schmidt.